Die Zukunft der Steuerkanzlei ist digital. Und als Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse kannst du sie aktiv mitgestalten. Du lernst, digitale Prozesse zu analysieren, zu optimieren und zu automatisieren. Mit dem Lehrgang von Knoll bereitest du dich in nur 10 Monaten auf die Prüfung vor. Investiere jetzt in deine Karriere und mach dich unverzichtbar im Team. Bis zum 31. Mai gibt es mit dem Code FIGHTNOW, FAITNOW, 10% Frühbucherrabatt.
Hallo und herzlich willkommen an der Steuerbar. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich begrüße euch aus unserem Podcast-Studio in Herne und aus München zugeschaltet ist heute meine liebe Kollegin Franziska. Mein Name ist Annika. Heute sprechen wir über ein Thema, das in vielen Kanzleien zunehmend auf dem Tisch landet. Immobilieninvestitionen im Ausland, steuerliche Chancen, Risiken und typische Fallstricke. Franzi, gib uns doch gerne mal einen kurzen inhaltlichen Überblick.
Ja, sehr gerne. Hallo Annika erstmal. Wie du es gerade schon gesagt hast, immer mehr Mandanten kaufen Ferienwohnungen zum Beispiel in Spanien oder auch Kapitalanlagen in Portugal, Immobilien in Dubai. Das wird immer beliebter. Oft bringt das steuerlich aber eine ganze Reihe Fragen mit sich und ist komplexer als gedacht. In der Folge möchten wir mit unserem Gast darüber sprechen, wie Auslandsimmobilien steuerlich behandelt werden, wo typische Fallstricke liegen und worauf der Steuerberater besonders achten sollte. Und wir werfen auch einen Blick auf Fragen aus der Praxis und auch typische Fehler, die sich mit guter Planung aber vermeiden lassen.
Ja, und wir haben uns auch wieder einen Gast eingeladen. Unser heutiger Gast ist Benjamin Cortez. Mit ihm möchten wir darüber sprechen, wo die steuerlichen Chancen liegen und wo Berater besonders genau hinschauen sollten. Dr. Benjamin Cortez ist Steuerberater und Partner bei Schlecht und Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater am Standort Stuttgart. Benjamin ist nicht nur ein ausgewiesener Experte im nationalen und internationalen Steuerrecht, sondern berät vor allem mittelständische Unternehmen, Unternehmensgruppen und international tätige Unternehmer. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt dabei auf grenzüberschreitenden Fragestellungen der steuerlichen Strukturierung und der Unternehmensnachfolge. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Hallo Benjamin.
Hallo Annika, hallo Franzi. Vielen Dank. Ja, freue mich auch sehr. Danke euch.
Ja, du bist ja heute schon zum zweiten Mal Gast bei uns, richtig?
Ja, ich, wie gesagt, genau. Noch keine Routine, aber freue mich sehr drauf.
So langsam. Sehr gut. Ja, ich freue mich auch sehr, genau. Im ersten Teil wollen wir mal drauf eingehen, warum Mandanten überhaupt im Ausland investieren. Gerade in den letzten Jahren ist das immer beliebter geworden. Es gibt da einen deutlichen Anstieg bei den Auslandsinvestitionen. Was beobachtest du denn so aktuell am Markt und warum interessieren sich ja deutsche Investoren zunehmend auch für Immobilien im Ausland?
Ja, definitiv. Also können wir absolut teilen. Hier in der Kanzlei erreichen uns immer wieder Anfragen aus dem Mandantenkreis und auch von anderen Beraterkollegen, die wiederum Mandanten haben, die im Ausland in Immobilien investieren. Ich würde sagen, von meiner Beobachtung her ist so ein bisschen nach Corona auf jeden Fall das Ganze deutlich gestiegen. Das Interesse an Auslandsimmobilien liegt sicherlich zum einen an dem hiesigen Markt, der ja bekanntermaßen auch ein bisschen in Turbulenzen geraten ist. Zum anderen natürlich auch andere Lebensmodelle, die seit Corona möglich sind. Und natürlich auch klassische Renditeanlagen, wo man im Prinzip in bestimmten Ländern einfach noch eine gewisse Marktentwicklung erwartet und dann Mandanten einfach dort eine Chance sehen, um zu investieren. Und vielleicht begleitend natürlich haben wir auch durch eine höhere Verfügbarkeit von Informationen ist etwas leichter im Ausland zu investieren, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema aktuell.
Ja, ich habe das auch im Bekanntenkreis. Freunde, die in Portugal 2 Ferienwohnungen hatten, jetzt noch eine. Und da war auf jeden Fall auch Corona so ein Treiber, weil das für viele, glaube ich, dann so ein Sehnsuchtsort war und man auch gut dann sich das so etabliert hat mit dem Homeoffice, ne? Dass das viele auch genutzt haben. Genau, würdest du sagen, dass es, dass gerade Portugal vielleicht so ein beliebtes Land ist oder gibt es aus deiner Sicht beliebte Länder? Und wenn ja, warum sind die vielleicht besonders beliebt?
Ja, genau, ich denke gerade für deutsche Privatinvestoren war sicher oder auch Privatpersonen, die sich Immobilien im Ausland zulegen wollten, war, glaube ich, historisch immer die Sonne so ein bisschen ein Sehnsuchtspunkt. Also sagen wir die klassischen Wetterflüchtlinge. Ich glaube, früher, als ich zur Schule ging, war es nicht ungewöhnlich, wenn jemand, dem es ein bisschen besser ging, in Florida sich eine Wohnung gekauft hat oder ein Ferienhaus. Spanien ganz klassisch natürlich, Portugal, Italien, dann natürlich auch eine gewisse kulturelle Nähe. Also es gibt natürlich schon auch sag mal, viele, die in Deutschland leben, deren Eltern dann aus Griechenland, aus Italien, aus Spanien kamen oder vielleicht auch aus anderen südeuropäischen Ländern, da ist weiterhin sicherlich ein hoher Anreiz, dort zu investieren. Und ich würde definitiv sagen, außerhalb Europas ist natürlich wenig überraschend, auch wenn es aktuell sicherlich in einem anderen Licht steht, Dubai auf jeden Fall etwas, wo uns auch unfassbar viele Anfragen in den letzten Monaten erreicht hatten, wo man einfach merkt, okay, da scheint tatsächlich auch außerhalb Europas eine gewisse Attraktivität zu sein. Und sonst ist sicherlich die USA immer noch ein Markt, wo wir immer wieder Investoren begleiten, die dort Immobilien erwerben.
Und würdest du sagen, es gibt den typischen Investor oder wer sind so die typischen Investoren? Sind das Privatanleger, Unternehmer? Kann man das so einkategorisieren oder ist das schwierig?
Na genau, also ich glaube, man kann definitiv so ein bisschen Kategorien bilden, auch weil jedem seine Bedürfnisse und Umstände sicherlich individuell zu beleuchten sind. Aber man hat natürlich, glaube ich, ganz klassisch jemand, der sich vielleicht tatsächlich eher im Sinne eines Ferienwohnung, Ferienhaus, sage ich mal, in einem schönen warmen Gefilde sich eine Immobilie zulegen möchte. Da ist immer eine Motivation, auch die Privatnutzung definitiv, aber vielleicht nicht fürs ganze Jahr. Das heißt, da kommt plötzlich dann auch wiederum so ein paar andere Aspekte, die steuerliche Komplexität dann ein bisschen erhöhen, hinzu. Dann gibt es wirklich echte private Kapitalanleger, die einfach sagen, pass mal auf, da habe ich eine interessante Immobilie, die möchte ich erwerben oder ich sehe da eine Chance in dem Markt. Und dann natürlich Unternehmen oder institutionelle Anleger aus Deutschland, die halt sagen, nee, da investieren wir jetzt einen Teil unseres Vermögens quasi in Auslandsimmobilien. Ich glaube, das sind so die drei Hauptkategorien, die wir sehen. Wobei, sage ich mal, die ersten zwei vielleicht historisch ein bisschen zurückhaltend waren, wo in letzter Zeit aber, glaube ich, ein bisschen mehr passiert, ehrlicherweise.
Ja, das sind auch schon so die Motive, die so dahinter stecken. Ne? Du sagst jetzt, dass zum einen natürlich das Privatinteresse, aber eben auch es als Anlage, Kapitalanlage zu nutzen, genau, auch weiter zu vermieten. Stellst du manchmal aber fest, dass Mandanten ja mit Motiven zu dir kommen oder zu euch kommen und auch falsche Erwartungen haben? Zum Beispiel, wenn ich da jetzt investiere, dann zahle ich auch weniger Steuern oder auch andere nicht ganz so realistische Erwartungen. Wie ist da dein Bild?
Ja, ganz, ganz klar. Also ich glaube, da ist manchmal auch ein bisschen so der Showstopper als Steuerberater. Da endet manchmal der ein oder andere Traum von Auslandsimmobilie leider in einem Gespräch. Das ist dann meistens nicht ganz so schön für uns. Aber wir schützen dann vielleicht auch die Mandanten vor einer Fehlinvestition. Also es ist natürlich schon so, dass die Komplexität des Steuerrechts manchmal bei einer Immobilieninvestition nur die halbe Wahrheit spricht. Also ich nehme einfach mal der naheliegende Fall Dubai. Also jeder weiß im Prinzip Dubai, klar, irgendwie Steuerparadies, keine Einkommensteuer. Das heißt, wenn ich da eine Immobilie kaufe, statt in, was weiß ich, in München Downtown, dann habe ich im Prinzip steuerfreie Einnahmen. Und das haben wir sehr oft gehabt, dass wir Mandanten hatten, leider, die schon investiert hatten. Also die haben schon Immobilien dort gekauft gehabt, unter der Annahme, dass keine Steuern anfallen, lebten aber eben in Frankfurt oder München, waren hier steuerlich ansässig. Und dann funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, da hat man plötzlich im Prinzip eine Investition getätigt vor Steuern, die Nachsteuern, die nach den echten tatsächlichen Steuern, die dann auch anfallen, eine ganz andere Bild gegeben hat von der Investition. Und das war sicherlich dann etwas, wo man dann gemerkt hat, na, da hätte man vielleicht vorher mal gefragt, hätte man vielleicht die Investition anders gemacht oder eben zumindest gewusst, auf was man sich einlässt. Also das Steuerrecht spielt da definitiv eine große Rolle. Das ist sicherlich so.
Ja, das ist schon so der Punkt, ab wann der Steuerberater am besten ins Spiel kommt. Am besten davor, ne? Also eben nicht, wenn man die Investition schon getätigt hat, sondern im besten Falle schon sich vorher zu beratschlagen.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist natürlich vollkommen klar, dass man da auch ein bisschen die Mühe und die Kosten scheuen möchte. Aber ich sag mal so, man kann sicherlich durch einen begrenzten Umfang der Anfrage schon relativ viel klären, viel Klarheit schaffen. Die verfügbaren Daten, die wir heutzutage haben, müssen wir auch ganz offen drüber sprechen, ob es KI ist. Das ist schon ganz gut, aber ich sage mal so, wenn ich jetzt für mehrere hunderttausend Euro oder noch mehr eine Immobilie kaufe, sollte man wahrscheinlich schon ein bisschen noch ein kleines Budget haben, um sich wirklich auch dann zumindest die KI-Meinung nochmal bestätigen zu lassen von jemandem. Das ist sicherlich zu empfehlen. Und klar, und dann kommt doch die Komplexität hinzu, dass man natürlich auch im Ausland sich in irgendeiner Form steuerlich mit dem Land verknüpft. Und auch das Ausland hat vielleicht auch bestimmte steuerliche Regeln, über die ich mich mal zumindest informieren sollte im Rahmen der Investitionsentscheidung. Deswegen, genau, man sollte idealerweise ein kleines Projekt rausstricken, dass man wirklich beide Seiten anschaut.
Und beobachtest du das häufig, dass Mandanten nach dem Kauf kommen oder kommen die meisten schon vorher und informieren sich und ziehen einen Steuerberater hinzu?
Ja, genau, würde ich auch sagen, gibt es beides. Klar, es gibt glücklicherweise die Fälle, die es antizipieren und vorher sagen, hey, ich möchte eine Immobilie kaufen, wie sieht das aus? Und das ist natürlich der Königsweg aus meiner Sicht. Man kann das, sage ich mal, dann schön auch ein bisschen vorbereiten. Man kann dann sich auch die steuerlichen Aspekte einmal anschauen. Man kann auch mal kurz durchdenken, ob es noch irgendetwas gibt in der Struktur oder auch, was passiert vielleicht mit dem Thema, wo soll die Immobilie später irgendwann in meinem Leben hin? Vielleicht wandert die mal zu einem Kind beispielsweise oder soll vielleicht verkauft werden. Und die kommen, wenn schon investiert haben, das ist grundsätzlich, ja, dann ist es halt so. Da kann man sicherlich auch noch viel auffangen. Aber man hat natürlich schon den Kauf getätigt. Das heißt, man würde nicht mehr revidieren können, sondern man kann halt im Prinzip nur noch schauen, dass man im Prinzip das Steuerrecht einhält, was eben ehrlicherweise auch ganz oft ein Problem ist, dass natürlich man vielleicht auch tatsächlich eine ganze Zeit lang nicht ganz steuerkonform unterwegs war. Und deswegen ist natürlich auch durchaus wichtig, dass auch wenn man die Investition getätigt hat, die Immobilie schon da ist, vielleicht schon teilweise vermietet wird, dass man es auf jeden Fall, wenn man ein Gefühl hat, da stimmt was nicht, mal mit einem Steuerberater, und da kann man wirklich mit jedem Berufskollegen, glaube ich, in Deutschland grundsätzlich sprechen, und da wird jeder auch grundsätzlich ein ganz gutes Gefühl haben, ob er da nochmal genauer hinschauen sollte.
Ja, sehr gut. Ja, danke. Dann steigen wir jetzt mal tiefer ein und schauen mal auf die steuerlichen Besonderheiten.
Genau, jetzt kommen wir nämlich zu den Inhalten oder zu dem Teil, der für unsere Hörerinnen und Hörer besonders spannend ist, nämlich die steuerliche Behandlung solcher Investments. Vielleicht zum Einstieg eine Grundsatzfrage. Wie funktioniert denn grundsätzlich die Besteuerung von ausländischen Immobilien für deutsche Steuerpflichtige?
Ja, sehr gern. Genau, also ganz, ganz grundlegend ist es natürlich so, ein deutscher Steuerpflichtiger, das heißt jemand, der in Deutschland seinen Wohnsitz hat oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, der unterliegt der deutschen Einkommensteuer mit seinem Welteinkommen. So, dieses Welteinkommensprinzip, wie das Wort schon sagt, endet nicht an Deutschlands Grenzen, sondern zieht natürlich Einkünfte aus allen Quellen weltweit erstmal in die deutsche Besteuerung ein. So, und darunter fallen selbstverständlich eben auch Immobilieneinkünfte von inländischen, aber eben auch von ausländischen Immobilien. Das heißt, wenn ich in Deutschland lebe, habe eine Wohnung in Frankfurt und habe eben vielleicht noch eine Wohnung in Portugal oder vielleicht eine in Dubai oder in den USA, dann muss ich grundsätzlich mir die Frage stellen, hoppla, die muss eigentlich in meine Steuererklärung rein. So. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form mindestens über diese Einkünfte berichten und je nachdem muss ich die gegebenenfalls auch besteuern. Und diese Fragestellung, die geht dann in die zweite Ebene. Das ist die Ebene zwischen diesen zwei beteiligten Ländern, zwischen Deutschland, dem Ansässigkeitsstaat des Deutschen, und im Prinzip dem Land, wo die Immobilie eben belegen ist. Man spricht hier eben vom sogenannten Belegenheitsprinzip. Das heißt, Immobilien sind grundsätzlich dort zu versteuern, wo die Immobilie liegt. Mhm. Das ist der Grundsatz. Das heißt, wir müssten uns natürlich welche Gedanken machen? Wir müssen uns die Gedanken machen, welcher Staat darf denn jetzt besteuern? Weil wenn Deutschland das Welteinkommensprinzip anwendet und der Staat, in dem die Immobilie liegt, diese Immobilieneinkünfte, also eben nur die aus dieser Immobilie, aus dieser Quelle entspringen, auch besteuern darf, dann hätten wir ein ganz klassisches Problem. Wir müssten den gleichen Euro, die gleiche Mieteinkunft einmal in Deutschland versteuern und gegebenenfalls einmal im ausländischen Staat. Und da, wenig überraschend, macht so eine Investition gar keinen Sinn. Da haben wir eine klassische Doppelbesteuerung. Mhm. Und das Steuerrecht versucht es natürlich zu vermeiden durch sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen.
Mhm. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Rolle, beziehungsweise dass sicherlich die Doppelbesteuerungsabkommen an dieser Stelle eine sehr entscheidende Rolle spielen?
Ganz genau. Also das ist im Prinzip ein ganz, ganz kritischer Pfad. Die Doppelbesteuerungsabkommen dienen eben, Doppel- oder Minderbesteuerung zu vermeiden, rein technisch. Das heißt, zwei Staaten schließen ein Abkommen. Das ist nichts anderes als ein bilaterales Abkommen zwischen diesen zwei Staaten, in dem geregelt wird, welcher Staat welche Art von Einkunft besteuern darf. Und eine dieser Art von Einkünften ist eben die Mieteinkünfte. Eine ganz klassische Einkunftsart, die es historisch ja schon wenig überraschend sehr, sehr lange gibt. Das heißt, die sind eigentlich ganz gut abgebildet in den Doppelbesteuerungsabkommen im Vergleich zu anderen Einkunftsarten, die manchmal ja gar nicht so klar zuordnenbar sind. Aber die Mieteinkünfte findet man im DBA. So. Und wenn man die dort gefunden hat, dann regelt dieses DBA, welcher dieser beiden Staaten denn das Besteuerungsrecht hat. Hat er ein ausschließliches Besteuerungsrecht? Also typisches Beispiel ist, dass der sogenannte Belegenzeitstaat ausschließlich besteuern darf. Oder hat er eben auch ein Besteuerungsrecht? Das heißt, auch der Wohnsitzstaat kann irgendwie diese Einkünfte besteuern. Und dann wiederum gäbe es andere Maßnahmen, über die Anrechnung zum Beispiel, dass diese Doppelbelastung in Deutschland gemildert wird. Das heißt, das DBA oder die DBAs sind da ganz kritisch. Und vielleicht als Hinweis, es ist natürlich nicht so, dass alle DBAs identisch sind in Bezug auf die Mieteinkünfte, sondern da kommt es tatsächlich auf das jeweilige DBA an. Das heißt, man muss schon reinschauen auf das Spezifische.
Gerade die Prüfung bestanden? Glückwunsch, Steuerberaterin! Glückwunsch, Steuerberater! Und kaum ist die Urkunde da, stehen sie Schlange. Family und Friends wollen, dass du mal eben die Einkommensteuer machst. Vielleicht überlegst du, noch mehr eigene Mandanten nebenberuflich zu betreuen und dir Schritt für Schritt etwas aufzubauen? Wenn du professionell starten willst, lohnt sich dafür eine eigene Softwarelösung. Von Dativ gibt's dafür das Startpaket Kompakt. Speziell für den Einstieg. Und das für nur 50 Euro im Monat. So bleibst du finanziell flexibel und arbeitest trotzdem auf Profiniveau und legst ganz nebenbei den Grundstein für deine eigene Kanzleizukunft.
Ja, und ein weiteres Thema, das Mandanten vielleicht oft überrascht, ist der sogenannte Progressionsvorbehalt. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was genau dahinter steckt?
Na klar. Genau, also kommt auch so ein bisschen aus der Anwendung des DBAs. Also wir machen einfach mal ein Beispiel. Ich bin in Deutschland ansässig und habe eine Immobilie in einem Land, mit dem wir ein Doppelbesteuerungsabkommen haben. So, nehmen wir einfach mal als Beispiel jetzt die USA von mir aus. Erziele dort Mieteinkünfte. So, und das DBA der USA wird jetzt beispielsweise die sogenannte Freistellungsmethode vorsehen. Naja, dann hätte das zur Konsequenz, dass die USA als Belegenheitsstaat die Mieteinkünfte beispielsweise irgendwie aus dem schönen Naples in Florida besteuern darf, wo da das Haus liegt. Und Deutschland, der sogenannte Ansässigkeitsstaat desjenigen, dem die Immobilie gehört und der die Einkünfte bezieht, würde aufgrund dieses DBAs sagen, naja, ich stelle diese Einkünfte von der Besteuerung frei. Das heißt, du musst sie nicht in Deutschland besteuern. Und jetzt kommt der sogenannte Progressionsvorbehalt. Aber die Einkünfte, die du im Ausland beziehst aus dieser Immobilie, die sind in Deutschland im Zuge der Bemessung des steuerlichen Tarifs einzubeziehen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand deutsche Einkünfte in Höhe von 100 hat und hat 10 Einkünfte aus dieser Miete in Florida, dann versteuert er in Deutschland nur die 100. Aber der Steuersatz, der anwendbar ist, bemisst sich auf Basis der 110, also dieser 10 mehr aus Florida. So, das heißt, dieser Progressionsvorbehalt pusht sozusagen den Steuersatz einen Ticken nach oben. Es hat einen Steuersatzeffekt. Das heißt, sie werden hier nicht besteuert, aber sie sind in die Steuerberechnung einzubeziehen. Deswegen ist es ganz arg wichtig, das war der Hinweis von vorhin, man liest manchmal dann landläufig, ich muss es ja gar nicht hier in Deutschland versteuern, es gilt die Freistellung, aber bitte der Hinweis an alle, man sollte da definitiv demjenigen, der die Steuererklärung macht, ob man es eben selber macht oder über einen Steuerberaterkollegen, den Hinweis geben, ich habe da eine Immobilie, die vermiete ich, muss ich da was machen? So, und dann landet man sehr oft beim Progressionsvorbehalt. Das heißt, wir haben oft Steuererklärungen, die einfach jahrelang diese Einkünfte nicht berücksichtigt hatten, leider, weil man den Progressionsvorbehalt übersehen hat. Und das ist natürlich ein Problem.
Ja, gibt es denn so typische Fehler, die Investoren im Ausland machen? Du hast es schon gerade mal kurz angedeutet. Häufig oder leider passiert es zu oft, dass man zu spät seinen Steuerberater hinzuzieht. Aber gibt es vielleicht auch noch weitere Fehler?
Genau, also ich würde definitiv sagen, es ist zum einen mal, also in der steuerlichen Welt, das Bewusstsein ist natürlich manchmal nicht da. Deswegen würde ich sagen, das ist der von dir auch benannte, gerade der erste Fehler, sozusagen der Königsfehler, wenn man so will, für die Steuererklärung. Daneben würde ich sagen, im Rahmen des ganzen Prozesses wird manchmal auch ein bisschen das Thema der Finanzierung unterschätzt. Das ist so ein bisschen ein Thema, Auslandsimmobilien von Deutschland raus im Ausland zu finanzieren, ist gar nicht ganz so einfach. Die Dokumentation ist ganz arg wichtig, also dass man tatsächlich dran denkt und dokumentiert, was für Kosten da entstanden sind, was für Einnahmen entstanden sind, damit man eben auch den Progressionsvorbehalt richtig ausrechnen kann, weil letztlich gilt deutsches Steuerrecht bei der Berechnung der Einkünfte. Das heißt, wir müssen dann auf diese Auslandseinkünfte nicht einfach nur die ausländische Gewinnermittlung übernehmen, sondern müssen es nach deutschem Steuerrecht neu berechnen. Was definitiv auch nicht ganz so oft richtig antizipiert wird, ist, was passiert denn eigentlich beim Verkauf, dass man da einfach nochmal drauf achtet und sagt, wenn ich es mal verkaufe oder wenn ich es mal vererbe, was muss denn da eigentlich passieren? Gerade beim Bereich Erbschaftsschenkung darf man nicht vergessen, ist ein anderes Land plötzlich beteiligt, da liegt dieses Vermögen. Gibt es denn da eine lokale Erbschaft- oder Schenkungssteuer? Wir haben ja bekanntermaßen nur sechs aktuell DBAs im Bereich der Erbschaftssteuer. Das heißt, da muss man sicherlich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Also ich würde sagen, das sind so die drei Sachen, wo ich sagen würde, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
Ja, nochmal zum Stichwort Finanzierung. Viele Immobilien werden als Ferienimmobilien genutzt und auch über allseits bekannte Plattformen vielleicht vermietet. Gibt es dadurch steuerliche Besonderheiten, die dadurch entstehen können?
Ja, definitiv. Also es ist sicherlich so, dass im Prinzip, wir kennen alle die Plattformen, die es gibt, ob es jetzt, ich will es jetzt gar nicht nennen, um Werbung zu machen, aber wir kennen die alle. Mhm. Man schafft zum einen natürlich auf jeden Fall eine gewisse Transparenz und die ist ja an sich immer gut. Wenn man aber selber gar nicht das Bewusstsein hat, dass das eventuell einen steuerlichen Replik hat, dann ist das natürlich nicht ganz unproblematisch. Das heißt, man muss sich sicherlich erstmal Gedanken machen, wenn man da was einstellt, ob das eine steuerliche Konsequenz hat in dem Land, in dem ich eigentlich lebe oder auch in dem Land, in dem diese Immobilie belegt. Mhm. Und Das ist sicherlich aus meiner Sicht mal einer der wichtigen Punkte bei den Ferienimmobilien. Die Ferienimmobilien haben vielleicht noch das Thema, dass die meistens, ich würde sagen, so sind bei uns 90% der Fälle gelagert, eine gewisse Eigennutzung auch haben. Mhm. Also das heißt, ich gehe selber 4 Wochen im Sommer in mein Ferienhaus irgendwo in Griechenland. Den Rest der Zeit vermiete ich es. Jetzt hat es auch wieder eine steuerliche Konsequenz natürlich, ja, weil ich habe eine gewisse Eigennutzung, ich habe eine gewisse Einkunftserzielung damit. Daraus ergeben sich auch nochmal ganz besondere Fragestellungen. Also die Ferienimmobilien, die für Deutsche durchaus ganz gängig sind, haben ein paar spezielle steuerliche Themen, an die man einfach denken müssen.
Ja, und spielt es dabei auch eine Rolle, ob die Immobilie über eine deutsche oder eine ausländische Bank finanziert wird?
Es hat auf jeden Fall eine Konsequenz, dass aus unserer Erfahrung ausländische, also inländische Banken sich sehr schwer tun mit ausländischen Ferienimmobilien bei der Finanzierung. Das ist sicherlich mal ein großes Thema. Das heißt, da ist es oft nicht ganz einfach, das überhaupt hinzubekommen. Und zum Zweiten ist es natürlich auch die Frage der Besicherung. Also eher so ein pragmatisches Problem, wenn Mandanten über eine deutsche Bank versuchen, eine Auslandsimmobilie zu finanzieren, machen sie das natürlich meistens ungern, ohne eine inländische Sicherheit. Das heißt, hier muss irgendeine Grundschuld bestellt werden, irgendeine Sicherheit muss da sein. Mhm. Wir begleiten gerade beispielsweise einen Mandant bei einer Finanzierung von einem Immobilienerwerb in Athen. Und da ist es zum Beispiel ein großes Thema, überhaupt eine Bank zu finden, die das mitmacht und unter welchen Konditionen die das macht. Das heißt, auch da das Thema Unterschätzen von Auslandsinvestitionen hat nicht nur steuerliche Aspekte oder rechtliche Aspekte, hat auch kommerzielle Aspekte, überhaupt das mal hinzubekommen. Und nachher auch ehrlicherweise das Ganze zu administrieren und zu verwalten. Das geht heute viel, viel besser als vor 30, 40 Jahren, aber es ist immer noch eine Herausforderung aus meiner Sicht.
Und kann es auch Fälle geben, wo es dann sinnvoll ist, eine Gesellschaftsstruktur im Ausland zu nutzen?
Genau. Ich glaube, das ist oft was man heutzutage sehr oft sieht, dass wir oft Mandanten haben, die zu verschiedenen Themen gleich mit irgendeiner Holding oder mit irgendeiner Immobiliengesellschaft kommen. Es kann, also ich glaube, auch da gibt es keine Blaupause. Es macht sehr oft Sinn, keine solche Struktur aufzusetzen, weil die natürlich auch in sich wiederum administrative Kosten verursacht. Aber wenn ich im Prinzip bestimmte Voraussetzungen erfülle, ich denke da vor allem an unternehmerische Investments oder größere, also einfach numerisch größere Investments im Ausland, wenn man dann noch in dem Land, in dem die Immobilie liegt, sich ein bisschen mit den dortigen Kollegen austauscht, gibt es ganz oft Strukturen, wo man dann sagt, nee, es macht eine Menge Sinn, diese Immobilie in eine Körperschaft, also eine lokale Körperschaft einzubinden, weil dadurch bestimmte Vorteile erzielt werden. Wir kennen solche Strukturen beispielsweise durchaus aus den USA. Da kann es durchaus sinnvoll sein, dass man das dort in bestimmte Strukturen reinbringt. Also ist sicherlich was, worüber man sich kümmern kann. Ich sage es jetzt, ohne despektierlich klingen zu wollen, für die kleine Ferienwohnung irgendwo auf Mallorca macht das im Regelfall vielleicht keinen Sinn. Müsste man auch mal aufpassen. Ich sag mal so, es schafft halt auch oft einen bestimmten administrativen Aufwand, den man auch in die Renditeüberlegung einpreisen muss. Also im Schluss soll das Ganze sich ja auch lohnen, entweder indem man die Sonne quasi genießt oder dass man wirtschaftlich dann mit dieser Investition auch was Sinnvolles macht. Nicht irgendwie das Geld sich wiederum verflüchtigt in letztlich auch Berater oder administrative Kosten.
Ja, vielen Dank. Das war ein sehr spannender Einblick.
Dann würden wir jetzt nochmal auf die Beratungspraxis schauen. Was würdest du sagen, wenn jetzt ein Mandant in die Kanzlei kommt und sagt, ich interessiere mich für eine Immobilie im Ausland, gibt es die klassischen 3 Fragen, die der Steuerberater zuerst stellen sollte oder die klassischen 2 Fragen vielleicht auch nur, aber so was dir einfällt, ja, das sind so die Themen, auf die du als erstes eingehen würdest.
Klar, ich meine, die erste Frage, die will ich mal kurz zur Seite schieben, das ist natürlich, wo willst du überhaupt was kaufen, aber ich glaube, meistens kommen sie mit einer gewissen Vorstellung. Wichtig ist, glaube ich, die Motivation zu verstehen, das gute alte Warum. Einfach mal zu fragen, ich respektiere deine Entscheidung, aber erklär mir doch mal, was die Motivation für diese Investition ist. Ist es reines privates Pläsier? Ich möchte dort gerne Zeit verbringen oder hat es eine Investitionsüberlegung? Dann natürlich auch ein bisschen den Zeithorizont mal abzufragen. Also soll da irgendwann mal ein Exit angestrebt werden oder möchte man im Prinzip diese Immobilie auf Sicht halten? Und natürlich dann die Frage, die wir gerade hatten, naja, wie soll denn die Investition getätigt werden? Also Eigenmittel, fremdfinanziert, bei einem Ehepaar beispielsweise kauft es nur ein oder beide. Und vor allem immer dann, wenn Einkünfte erzielt werden, ist die Frage, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie das lokal beraten wird? Also ihr braucht sicherlich jemanden lokal. Wenn du eine Immobilie im Ausland hast und willst die vermieten, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man, außer in Dubai vielleicht, wo es eben keine Steuer gibt, sollte man zumindest lokal auch einen Kollegen haben, der zumindest mal kurz die Spielregel einem mitteilt und zur Not auch unterstützen kann, wenn was ist.
Genau, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Wir haben ja gerade schon im letzten Teil darüber gesprochen, inwieweit es sinnvoll ist, die Infrastruktur auch im jeweiligen Land zu nutzen, ob es jetzt um eine Bank geht oder andere Strukturen. Du sagst jetzt, es macht auf jeden Fall Sinn, auch einen lokalen Steuerberater hinzuzuziehen, ne? Allein schon, weil die Gesetzeslage ja da vielleicht auch eine ganz andere ist und so weiter und dass ein Steuerberater in Deutschland eventuell auch gar nicht genau beurteilen kann.
Ja, genau. Also ich meine, wir machen wirklich viele Auslandsfälle und kennen uns sicherlich im einen oder anderen Jurisdiktion ein bisschen besser aus, aber wir würden immer auf den Auslandskollegen verweisen, weil im Endeffekt, das ist sein Beritt, nicht unserer. Wir haben vielleicht eine gesunde Ersteinschätzung, die würden wir auch mal mitteilen, um einfach zu sagen, hey, wir glauben, es ist wie folgt, bitte lass es dir neu bestätigen, weil der Mandant letztlich muss sich auch Komfort damit fühlen und ich sage mal so, da sind wir einfach auch nicht die Experten für das ausländische Recht. Deswegen ja, ich würde immer dazu plädieren, dass man einen lokalen Berater einbindet. Da gibt's genug Kollegen, die man da auch kontaktieren kann. Die Sprachbarriere nimmt Gott sei Dank auch immer mehr ab durch die modernen Mittel, die es da so gibt. Genau, deswegen würde ich sagen, immer einen lokalen Steuerberater, der einen begleitet. Ich würde sogar dann machen, wenn ich keine Vermietungsabsicht habe, weil ich einfach wissen will, wenn ich jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe mir jetzt für reines Privatvergnügen und Nutzereigennutzung eine Wohnung irgendwie von mir aus in Italien, die ich nicht vermieten will, dann würde ich trotzdem gern wissen, naja, was passiert, wenn ich die verkaufe, was passiert, wenn ich die vererbe, was passiert denn tatsächlich, habe ich irgendwelche laufenden steuerlichen Belastungen daraus? Manche Länder haben Vermögenssteuern, laufe ich in eine Vermögenssteuer rein? Ich meine, wir in Deutschland haben zwar eine gestiegene Grundsteuer, aber in anderen Ländern ist die Grundsteuer, wenn man da an Nordamerika denkt, die ist ein Vielfaches von dem, was wir hier haben. Und manche Länder erlauben ja beispielsweise gar nicht den Erwerb von ausländischen Investoren an Immobilien. Deswegen, das sind alles so ein paar Fragen, wo man vielleicht Steuerberater oder Rechtsanwälte durchaus brauchen kann. Also ich würde sagen, das macht eine Menge Sinn und trägt dazu bei, dass du wirklich eine qualitativ hochwertige Investitionsentscheidung machst. Und das Geld ist zu schnell verloren, als dass man da einen Fehler macht, aus meiner Sicht.
Und gibt es irgendwelche Unterlagen, die der Mandant am besten direkt mitbringt oder die der Steuerberater anfordert am Anfang schon?
Ja, genau. Also wir versuchen immer ein Exposé zu kriegen, damit wir selber mal so ein bisschen, also wir sind jetzt keine Immobilienexperten, wir gucken auch noch drauf, aber dass man zumindest mal weiß, um was geht's denn eigentlich. Dann natürlich, klar, wenn es schon Kaufunterlagen gibt, die machen sicherlich Sinn. Also idealerweise, hatten wir vorhin, wenn er vor dem Kauf kommt, gibt es vielleicht einen Entwurf. Wenn er nach dem Kauf kam, dann wird man gern wissen, wie er es denn gekauft hat, anhand des damaligen Kaufvertrags, um mal zu verstehen, wie das sich denn eigentlich abbildet. Die Finanzierung, wenn es da schon was gibt, ist sicherlich mal ganz interessant, mal drauf zu schauen. Genau, und dann, sage ich mal, wenn man dann weiß, dass was wir damit machen, dass man da einfach mal guckt, dass er uns da möglichst so ein bisschen eine Hochrechnung gibt. Also ich mache ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt einen Mandant habe, der kauft eine Immobilie im Ausland und möchte sie nur vermieten, dann würde ich natürlich gern von ihm Gefühl kriegen, naja, was kommt dabei rum? Worüber vermietest du das, über welche Plattform? Was sind Kosten, die für dich da entstehen, um ihm auch ein bisschen zu sagen, was da tatsächlich auch, Stichwort Progressionsvorbehalt oder lokale Steuerbelastung, was da auf ihn zukommen kann. Also da gibt es typischerweise ganz gute Checklisten, die man dann zuschicken kann. Funktioniert ganz gut. Das sind auch nicht überbürdend viele Unterlagen. Das sind klassische Unterlagen, die wir ehrlicherweise auch hier in Deutschland hätten, wenn wir hier jemanden beraten bei einer Kaufentscheidung. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen bei Auslandsimmobilien. Heutzutage ist die Welt ja leider auch ein bisschen betrügerischer an der einen oder anderen Stelle. Also wir versuchen auch immer zu schauen, dass wenn Mandanten quasi diese Kaufpreiszahlungen, beispielsweise bei Bauprojekten, also wo das Projekt noch in der Entwicklung ist, zahlen, dass man da ein bisschen Gefühl dafür kriegt, dass das alles auch seriös ist. Und man muss da vielleicht auch mit seiner eigenen Bank kurz mal sprechen, wenn Beträge überwiesen werden auf ausländische Konten, dass man sich bestätigen lässt, dass er auch der richtige Empfänger ist. Das geht leider heutzutage vielleicht auch mal schief. Und dann ist es recht tragisch, ehrlicherweise.
Ein kurzer Exkurs vielleicht noch zum Thema Steuererklärung. Gibt es da irgendwas, was häufig vergessen wird, wenn eine Immobilie erworben wurde?
Ja, genau. Also ich glaube, gerade diese vollständige Transparenz dieses Kaufvorgangs in Bezug auf Kaufnebenkosten ist wichtig, damit man mal versteht, was habt ihr denn eigentlich gekauft? Stichwort Abschreibung zum Beispiel. Also wie gesagt, dass man einfach mal weiß, wie entwickelt sich denn eigentlich die Abschreibung von dieser Investition? Dann natürlich die ganzen Werbungskosten, also jene Aufwendungen, die mit dieser Vermietungstätigkeit im Ausland einhergehen, dass man die möglichst transparent hat und dokumentiert. Das wird oft, sage ich mal, manchmal vielleicht nicht ganz vollständig abgegeben. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil dann ist vielleicht das Ergebnis wirtschaftlich schlechter als das, was nach einer Steuererklärung landet. Man zahlt vielleicht unnötig Steuern, deswegen, dass man da möglichst transparent ist. Die Empfehlung ist natürlich, ich sage jetzt mal heutzutage, diese ganze Mietverwaltung eben auch datenbasiert laufend zu erheben. Das heißt, ich führe eine Excel-Tabelle für meine Einnahmen, meine Kosten auf, lege die Belege ab und kann die dem Steuerberaterkollegen zur Verfügung stellen. Das Schlimmste, was natürlich oft vergessen wird, ist die Immobilie an sich, ehrlicherweise. Also das muss man auch offen ansprechen. Das ist sicherlich was, wo viele, viele Bürger in Deutschland Auslandsimmobilien haben und die sind noch nie in der Steuererklärung so richtig drin gelandet, weil man es einfach vergessen hat oder nicht wusste. Also es ist kein böswilliges Vorgehen, aber es ist manchmal auch einfach kein Wissen darüber. Deswegen sollte man, und so machen wir es beispielsweise, im Rahmen des Erstellungsprozesses zumindest die Frage stellen, lieber Mandant, hast du denn auch aus dem Ausland? Und ab und zu kommt dann im Prinzip die eine oder andere Immobilie in Spanien, Portugal oder in der Türkei jüngst einfach zum Vorschein, die schon ein paar Jahre da ist.
Sehr interessant. Ja, woran man so alles denken muss. Hast du denn so ein Beispiel für uns, bei dem eine Auslandsimmobilie steuerlich vielleicht besonders komplex war oder die Zusammenarbeit mit dem Mandanten sich vielleicht auch länger hingezogen hat, weil es auch mit dem Land, in dem die Immobilie erworben wurde, ja, besondere Vorkommnisse gab?
Ja, also genau. Also wir haben vielleicht einen Fall mal gehabt in den USA mit einem Objekt in Florida. Das war auch ein sehr großes Objekt. An sich sind es beides Jurisdiktionen, die professionalisiert sind, aber es war tatsächlich schwierig, weil diese Immobilie beispielsweise in einer Rechtsform war, also in einer Gesellschaft, die war sozusagen strukturiert. Das ist ja wiederum das Thema, da kommt schon eine ganze Schicht Komplexität dazu, weil um es in Deutschland richtig abbilden zu können, muss ich natürlich mir Gedanken machen, was ist denn das für eine ausländische Rechtsform? Also ich muss Stichwort Rechtstypen vergleichen. Ich muss erstmal schauen, ist es nach deutschem Gusto eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft? Dann, wenn man das mal ausdiskutiert hat und analysiert hat, dann muss man wieder ins DBA reinschauen, sich überlegen, was passiert da dann, je nachdem, wie es qualifiziert ist. Die USA haben auch bei Immobilien bestimmte Möglichkeiten, die wir hier nicht haben. Das heißt, da gewinnt einfach das Ganze plötzlich an einer relativ hohen Komplexität und dadurch auch hoher Aufwand, um überhaupt mal in die Lage zu kommen, um zu wissen, welches Land welche Einkünfte davon erlangt. Vielleicht ein weiterer Fall, ein ganz einfacher Fall, war einer quasi ein Ehepaar Immobilie in Italien, die vermietet war. Und klar, das hatte man steuerlich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm ein paar Jahre lang. Also das war schon ein Problem. Und dann kam es nachher leider zur Ehescheidung und dann kamen nochmal weitere Themen hinzu. Ja, so. Deswegen, es ist nicht unbedingt komplexer oder was anderes wie in Deutschland, aber es ist schon nochmal eine andere Schicht an Komplexität, weil du halt nochmal eine lokale Jurisdiktion hast mit eigenen Regelungen, wo du drüber nachdenken musst.
Ja, verstehe. Eine letzte Frage noch zum Abschluss, die stellen wir jetzt häufig, wenn du Steuerberatern oder Steuerberaterinnen einen Rat mit auf den Weg geben würdest, vielleicht jemand, der das Thema jetzt zum ersten Mal bei sich auf dem Tisch hat. Welcher wäre das? Also wie geht man mit so einem Fall um? Wie geht man da am besten ran, wenn ein Mandant mit dieser Idee zu einem ins Büro kommt, in die Kanzlei? Was würdest du sagen?
Ja, genau. Also ich würde immer empfehlen, dass man sich erstmal vom Mandant abholen lässt. Was ist denn überhaupt die Struktur? Was will er denn eigentlich? Also was kauft er? Wo kauft er es? Und für was? Ja, wie sieht gegebenenfalls die Finanzierung aus? Und was ist denn so ein bisschen die Timeline? Ja, also ich glaube, mit den paar Fragen kommt man relativ weit. Und dann muss man sich, glaube ich, als Beraterkollege dann selbst die Frage stellen. Ich meine, aus deutscher Sicht kriegt man es bestimmt gut hin. Aus ausländischer Sicht sollte man halt, wie gesagt, einen Kollegen haben. Und wenn man da im Ausland keinen Kollegen findet, dann gibt es sicherlich Möglichkeiten, sich dann doch irgendjemanden zu suchen. Man sollte vielleicht mit dem Auslandskollegen den Sachverhalt einmal austauschen, damit er weiß, was aus deutscher Sicht passiert, kriegt man ein ganz gutes Gefühl. Also ich würde definitiv am Anfang diese paar Fragen stellen und mir auch beantworten lassen, damit ich einfach weiß, was überhaupt vor mir ist. Und manchmal kommt da auch ein bisschen Unklarheit quasi ans Tageslicht. Und das ist dann auch für den Mandanten manchmal ganz hilfreich, weil er plötzlich merkt, hoppla, die Immobilie in Dubai, die ich eigentlich steuerfrei bei mir schon in den Büchern hatte, unterliegt da ganz normal wie meine Frankfurter Wohnung der deutschen Besteuerung und plötzlich will ich dann da doch nicht mehr investieren. Das ist tatsächlich dann manchmal auch zwar schade, aber vielleicht dann am Schluss doch ganz hilfreich.
Ja, lieber Benjamin, vielen Dank für deine Expertise zu diesem spannenden Thema und die Einblicke in die Praxisbeispiele. Ich glaube, wir konnten heute gut zeigen, Immobilieninvestitionen im Ausland können interessant sein, aber steuerlich steckt der Teufel im Detail. Daher ist es immer ratsam, ja, frühzeitig seinen Steuerberater oder seine Steuerberaterin hinzuzuziehen und langfristig strategisch zu planen.
Ja, schön, dass du wieder da warst. Wenn euch Hörern die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt uns auch weiter oder schreibt uns doch auch gerne mal eine Mail oder in die Kommentare. Eure Gedanken zur Folge oder auch welche Themen ihr euch in Zukunft noch wünscht.
Ja, vielen Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Die Zukunft der Steuerkanzlei ist digital. Und als Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse kannst du sie aktiv mitgestalten. Du lernst, digitale Prozesse zu analysieren, zu optimieren und zu automatisieren. Mit dem Lehrgang von Knoll bereitest du dich in nur 10 Monaten auf die Prüfung vor. Investiere jetzt in deine Karriere und mach dich unverzichtbar im Team. Bis zum 31. Mai gibt es mit dem Code FIGHTNOW, FAITNOW, 10% Frühbucherrabatt.